온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 431. Wer hätte das gedacht? Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva, Ikone der brasilianischen Arbeiterpartei, sitzt im Gefängnis. Vorausgegangen war ein zähes juristisches Tauziehen, in dem nicht nur Politiker und Juristen, sondern auch Massenmedien und sogar das Militär mitgemischt haben. Jetzt ist Lula in Haft, während viele andere Minister und sogar der Präsident Michel Temer, denen ebenfalls Korruption vorgeworfen wird, weiterhin in Freiheit sind. Gerechtigkeit oder ein rechter Staatsstreich? Diese Frage spaltet die brasilianische Gesellschaft und wir sind gespannt, wie die Telenovela Made in Brasil weitergeht. Doch in unseren Beiträgen berichten wir heute von anderen Dingen. Zum Beispiel vom ersten Treffen der kämpfenden Frauen Anfang März in Mexiko. Zu dem dreitägigen Event in den Bergen von Chiapas hatten die Zapatistinnen eingeladen und über 5000 Frauen nahmen teil. Sonja Gerd war eine von ihnen und berichtet euch von dem Festival. Und wir stellen euch die Kaffeekooperative Yeni Navan aus dem südmexikanischen Oaxaca vor. Die Kooperative verkauft biologisch angebauten Kaffee über den fairen Handel in Europa und den USA. Über Yeni Navan gibt es auch eine Audio-Slideshow, die ihr auf unserer Webseite findet. Unsere Notas beschäftigen sich mit dem Wahlsieg des moderaten Präsidentschaftskandidaten Alvarado in Costa Rica und dem Ableben des Ex-Diktators Rios Montt in Guatemala. Und was war das noch mit dieser Migrantenkarawane und mit Donald, Doch zu Beginn hören wir eine Nachricht über die Spätfolgen des Erdbebens in Mexiko. Viel Interesse beim Zuhören wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
A raíz del sismo del 7 de septiembre del año pasado, nos demolieron 4 aulas ya casi medio año y no tenemos nada. De visita no nos quejamos, muchas visitas de...
Es ist nicht viel geschehen in den 6 Monaten seit dem Erdbeben, erzählt Alejandro Matos Ramos. Direktor Matos, wie er von allen genannt wird, leitet eine kleine Grundschule in San Dionisio del Mar, im Istmo de Tehuantepec. 4 Klassenzimmer waren so stark beschädigt, dass sie sofort abgerissen werden mussten. Bei 2 weiteren ist das noch nicht entschieden. Wie es weitergehen wird, weiß Direktor Matos nicht. Abgesehen von vielen Besuchen aus der Hauptstadt hat sich seit September letzten Jahres nicht viel getan in Sachen Wiederaufbau seiner Schule. Die Schule in San Dionisio ist kein Einzelfall. Deshalb hat die Coordinadora General de Damnificados del Istmo den Dialog mit der Regierung aufgekündigt und die Ministerin für Entwicklung in Stadt und Land, Rosario Robles, zur Persona non grata erklärt. Die Interessenvertretung der Erdbebenopfer beklagt in ihrer öffentlichen Erklärung die Unfähigkeit und mangelnde Einsatzbereitschaft der für die Katastrophenhilfe zuständigen Behörden. Tausende Betroffene erhalten immer noch keine staatliche Unterstützung. Bei vielen von ihnen wurden noch nicht einmal die Schäden aufgenommen. Grundvoraussetzung dafür, Gelder für den Wiederaufbau des Hauses zu erhalten. Wir werden nicht zulassen, dass die Mittel für die Erdbebenopfer für den laufenden Wahlkampf ausgegeben werden, hieß es in der Erklärung der Koordinadora weiter. Wie berechtigt diese Befürchtung ist, zeigt ein Bericht, den der Bundesrechnungshof wenige Tage zuvor veröffentlicht hat. Aus ihm geht hervor, dass in den Jahren 2015 und 2016 in Rosario Robles Ministerium fast 2 Milliarden Peso, umgerechnet knapp 80 Millionen Euro, veruntreut wurden. Das Geld landete über Scheinfirmen und fingierte Rechnungen auf Privatkonten. Das ist gängige Praxis in Mexiko, wie das Internetmagazin Animal Político berichtet. Unter anderem am Fall des wegen Veruntreuung in Haft sitzenden Ex-Gouverneurs von Veracruz, Javier Duarte, wird gezeigt, wie die Gelder aus der Staatskasse den Weg in die Taschen von PolitikerInnen und BeamtInnen finden. Ein Teil der von Duarte veruntreuten Gelder wurde 2012 zur Finanzierung des Wahlkampfs von Präsident Enrique Peña Nieto eingesetzt.
Guatemala. Der frühere guatemaltekische Diktator Efraín Ríos Montt ist am Ostersonntag im Alter von 91 Jahren an einem Herzanfall gestorben. Das teilte sein Anwalt mit. Rios Montt hatte sich 1982 an die Macht geputscht. In der Folge überzog er Guatemala mit einer Politik der verbrannten Erde, um den Widerstand der linksgerichteten Guerilla gegen die jahrzehntelange Militärdiktatur zu brechen. Montt regierte Guatemala nur 17 Monate, bevor er ebenfalls durch einen Militärputsch gestürzt wurde. Dennoch gilt seine Regierungszeit als der blutigste Abschnitt des Bürgerkrieges in dem mittelamerikanischen Land, dem nach unterschiedlichen Angaben bis zu 250.000 Menschen zum Opfer fielen. Die meisten Opfer waren Angehörige der indigenen Maya-Bevölkerung, aber auch Intellektuelle, Studenten und Gewerkschaftler in der Hauptstadt. Im Jahr 2013 wurde Rios Montt wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wurde jedoch wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Ein neuer Prozess begann im Oktober letzten Jahres. Eine erneute Verurteilung des damals schon gesundheitlich stark angeschlagenen Rios Montt war aber kaum noch erwartet worden.
Hoy el mundo vuelve su mirada hacia Costa Rica. Costa Rica una vez más lanza un hermoso mensaje democrático. Bien hecho, Costa Rica.
Der nächste Präsident Costa Ricas heißt Carlos Alvarado. Der 38-jährige ehemalige Arbeitsminister hat sich viel vorgenommen für die kommenden Jahre. Zuerst einmal müsse man feiern, dass man gewonnen habe. Jedoch wird auch viel Arbeit auf die Partei zukommen, denn es wird die nächsten 4 Jahre darum gehen, Costa Rica wieder zu einen und auch das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Eliten zurückzugewinnen. Trotz aller Zweifel, was die nächsten 4 Jahre bringen, es ist ein erster Sieg gegen den Fundamentalismus und für die Menschenrechte. Der Wahlkampf hat jedoch auch Spuren hinterlassen. Die LGBTI-Aktivistin Daniela Munoz ringt jedenfalls mit Freudentränen.
Es ist ein gran alivio, como persona LGBT. Han sido 2 meses muy difíciles y yo creo que todas las personas sexualmente diversas en este país hemos tenido mucho miedo.
Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Wir alle hatten viel Angst vor einer fundamentalistischen Regierung. Das waren schwierige Monate für uns. Es gab Übergriffe auf der Straße und für alle, die wir an eine Trennung von Staat und Kirche glauben, wir hatten viel Angst vor einem religiösen Fundamentalisten. Denn wir haben ja überall auf der Welt gesehen, wie schlimm diese populistischen Experimente enden. Und jetzt große Erleichterung, große Freude. Ich habe vor Freude geweint. Meine Freundinnen und Freunde haben geweint. Denn es ist so, als wären wir dem schlimmsten Albtraum entkommen, den wir uns vorstellen konnten.
Todas las personas que estábamos empezamos a llorar, porque es como salvarse de la peor pesadilla que nos pudimos haber imaginado.
Der Wahlverlierer Fabricio Alvarado hat das Land tief gespalten, auch wenn es am Ende nicht für einen Sieg gereicht hat. Mit seinem strikten Nein zum Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu öffnen, hat es der Journalist und Prediger von einstelligen Umfragewerten im Dezember auf den ersten Platz in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im Februar geschafft. Fabricio Alvarado hat aber auch in der Provinz und den Armenvierteln gepunktet. Hier sind evangelikale Gemeinden äußerst präsent. Hinter der Polarisierung in Costa Rica stecke daher mehr als Diskussionen um die Öffnung der Ehe, so Daniela Munoz weiter.
Yo creo que el resultado no es solamente Costa Gam, digamos, yo creo que además, entonces estoy segura que además van a ser barrios empobrecidos contra barrios clase media.
Ich glaube, das Ergebnis spiegelt nicht nur den Gegensatz zwischen der Küste und der Hauptstadtregion wider. Es geht auch um den Gegensatz zwischen armen Vierteln und den Vierteln der Mittel- und Oberschicht. Wir haben es hier mit der systematischen Vernachlässigung von Bevölkerungsgruppen zu tun. Menschen, die nicht das Gefühl haben, dass ihnen die Pseudo-Entwicklung Costa Ricas irgendetwas gebracht hat. Denn obwohl Costa Rica mehr Mittel zur Verfügung hat, ist die Ungleichheit größer geworden. Diese Menschen, die sich vom Staat, aber eben auch von der Linken und von den sozialen Bewegungen verlassen fühlen, die sehen in ihrem Dorf oder Barrio eben nur die evangelikalen Kirchen. Und es ist normal, dass du für diejenigen bist, die an deiner Seite stehen. Wir müssen dringend unsere Strategien überdenken, als Organisationen, als Universitäten, als politische Parteien. Wir müssen uns den Menschen annähern, ihre Lebensrealität verstehen, lernen, mit den Menschen zu arbeiten. Denn wenn das nicht passiert, wird der Populismus, ob religiös oder nicht, in den marginalisierten Zonen weiter Zulauf bekommen.
Carlos Alvarado, der zukünftige Präsident, steht nun vor der Aufgabe, Costa Rica, wie versprochen, wieder mit sich zu versöhnen und sich vor allem um das ländliche Costa Rica zu kümmern, um die Armen und alle, die sich abgehängt fühlen. Keine leichte Sache, auch weil seine Partei im sehr konservativ besetzten Parlament auf keine eigene Mehrheit zählen kann.
¡Somos la esperanza!
Mexiko. Am Ostersonntag, den 25. März, startete im südmexikanischen Grenzort Tapachula wie jedes Jahr ein Protestzug zentralamerikanischer Migrantinnen und Migranten, der Via Crucis Migrantes en la Lucha. Organisiert wurde der Marsch von der Organisation Pueblos Sin Fronteras, Volk ohne Grenzen, die seit Jahren humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Migranten in Mexiko leistet. Seit 5 Jahren organisiert Pueblos Sin Fronteras Märsche, bei denen sich Menschen aus verschiedenen Ländern Mittelamerikas gemeinsam auf den Weg an die Nordgrenze Mexikos machen, um sich besser vor Menschenhändlern und kriminellen Banden schützen zu können. In diesem Jahr versammelten sich in Tapachula über 1000 Menschen unter dem Slogan »Wir alle sind Amerikaner«. Die meisten der Teilnehmer kommen aus Honduras und sind von der Gewalt krimineller Banden in ihre Heimat geflohen. Doch diesmal wurde der Protestzug von der Hetze konservativer und rechter US-Medien überschattet.
What is this caravan and who are these people coming to our country?
They're a group of 1,000 or so illegal immigrants, mostly from Honduras, who have been organized by a US-based group, San Diego-based organization that basically is an anti-borders group. So what we're seeing here is a kind of test or a challenge of the administration's willingness to enforce the law.
Diese rechte Medienberichterstattung verzerrte den Protestzug zu einer angeblichen Gefahr für US-Interessen und rief damit den US-Präsidenten auf den Plan.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Außer dieser Donald, der New Yorker Bauunternehmer, der nicht mal eine Mauer bauen kann. Er nutzte die Gelegenheit, sich mal wieder als Verteidiger eines Einwanderungslandes aufzuspielen, das meint, sich gegen Einwanderung verteidigen zu müssen.
We have very bad laws for our border. And we are going to be doing some things. I've been speaking with General Mattis. We're going to be doing things militarily. Until we can have a wall and proper security, we're going to be guarding our border with the military.
Sekundiert wurde der Bauunternehmer mit der gelben Perücke von ihm ergebenen Propagandaorganen wie Fox News.
It doesn't matter whether these people want asylum. That border is there to protect us from drugs, from coyotes, from illegal weapons and guess what? From terrorists as well.
Der Sprecher von Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, kritisierte die rassistische Stimmungsmache und verteidigte seine Aktion. Es ist unverantwortlich vom US-Präsidenten, uns so zu behandeln, als seien wir Terroristen, die wir nicht sind. Wir von Pueblos Sin Fronteras kümmern uns um alle Menschen, die aus Mexiko und Zentralamerika herkommen. Wir leisten humanitäre Hilfe und tun das Beste, was wir als Menschen tun können. Trotz der Drohungen des US-Präsidenten, die bald von Todesdrohungen von rassistischen Gruppen aus den USA begleitet wurden, erreichte die Karawane am 9. April ihr Ziel in Mexiko-Stadt. Einige der Teilnehmerinnen stellten Asylanträge in Mexiko. Andere werden wohl versuchen, sich auf eigene Faust in die USA durchzuschlagen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
You know what it's like? Immigration, you spoil many lives. Immigration, you know what it's like? Immigration, you spoil many lives. Do you know?
Politik, Sport und Kultur standen im Mittelpunkt eines dreitägigen Treffens, zu dem die Zapatistas Frauen aus aller Welt in den selbstverwalteten Bezirken Morelia in den Bergen im südmexikanischen Chiapas eingeladen hatten. Ihre Motivation? Sie wollten der ersten indigenen Präsidentschaftskandidatin Mexikos, Marichuy, ordentlich Anschub leisten. Die Kandidatur ist mittlerweile an der fehlenden Zahl der Unterstützerstimmen gescheitert. Dennoch, das Festival sollte als Krafttank dienen für soziale Aktivistinnen, die gegen Frauenmorde, gegen Gewalt, gegen Umweltzerstörung kämpfen. Mehr als 5000 Teilnehmerinnen folgten der Einladung und mussten sich in Morelia erst einmal an den Zeitplan der Zapatistas gewöhnen. Sonja Gerd war mit der Nachrichtenagentur CIMAC Noticias vor Ort.
Sechs Uhr morgens am ersten Tag des Festivals. Das hatten die Feministinnen aus der Stadt sich anders vorgestellt. Um 3 Uhr morgens erst waren die Letzten in ihre Schlafsäcke gekrochen, nach über 40-stündiger Busfahrt aus der Hauptstadt. Und nun wimmelt der Sportplatz, um den herum die Gemeinschaftsanlagen in Morelia angelegt sind, schon wieder vor lauter kleiner Frauen in Sturmhauben. Ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Reden steht an und die Gäste pellen sich erst langsam aus dem Bett. Begrüßt werden die Teilnehmerinnen des ersten internationalen politischen, sportlichen und kulturellen Treffens für Frauen, die kämpfen – die Zapatistinnen haben ein Faible für lange Titel – durch Erika. Die Kapitänin der Nationalen Zapatistischen Befreiungsarmee erzählt, wie dieses Festival in den grünen Bergen von Chiapas zustande gekommen ist. Sie wollten Marichuy unterstützen, Maria de Jesus Patricio, die 54-jährige Ärztin aus dem Bundesstaat Jalisco. Und sie seien besorgt darüber, wie viele Frauen getötet werden. In ganz Mexiko werden pro Tag 7 Frauen ermordet, nur aufgrund ihres Geschlechts. Eine Gewalt, die alle eine, egal ob sie Akademikerin, Indigene, Schülerin oder Hausfrau seien. Es ist ja so, dass wir gehört haben, dass viele Frauen leiden. Das ist Zenaidas Position. Die junge Frau kommt aus dem Bezirk Oventic und sitzt kurz hinter dem Eingang am Beschwerdetisch. Und keiner sagt ihnen, wie das Leiden auszuhalten ist. Deshalb haben wir gedacht, wir machen das Treffen, damit sie ein bisschen frei sein können von den Männern. Mit dem Leiden kennen sich viele Tzotzil-Frauen aus. Zenaida selbst hat in ihrer Schule Diskriminierung erlebt. Heute gingen die meisten Schülerinnen in die selbstorganisierten Schulen mit eigenen Lehrern, erzählt sie. Auch wenn die meisten nicht mehr als 6 Jahre Grundschule absolvieren, erzählt Crucinda aus dem Bezirk Realidad. Sie entscheiden selbst, wann sie von der Schule abgehen. Wenn sie 14, 16 Jahre alt sind, sagen sie, in welchem Bereich sie arbeiten wollen. Als Lehrerin, Gesundheitspromotorin oder in der autonomen Bezirksregierung. Je nachdem, eine weiterführende Schule gibt es nicht bei uns. Dafür, dass sie nur die Grundschule besucht haben, sind die Compañeras der Bühnentechnik ziemlich fit in allem, was mit Computer, Licht und Ton zu tun hat. Sie managen den Sound auf 2 Bühnen, vom feministischen Rap bis zum kleinen Theaterstück. Katharina aus Münster ist davon schwer beeindruckt. Sie ist gerade als Menschenrechtsbeobachterin in Mexiko und wollte sich das Treffen keinesfalls entgehen lassen.
Wir haben gerade darüber geredet, dass es unglaublich krass ist, was für unterschiedliche Frauen hier sind. Es ist total toll. Es sind irgendwie Frauen, die Mütter sind, Frauen ohne Kinder, Frauen mit Behinderung, queere Frauen. Und alle tummeln sich hier und es ist ein riesengroßer Austausch. Und es ist so viel Energie da. Und ich glaube, diese Energie kann ich mitnehmen und irgendwas umsetzen. Und darauf freue ich mich schon.
Diese Energie, das kann man spüren, werden viele Frauen mitnehmen. Sobald an einer Stelle des Geländes die Trommeln der lesbisch-feministischen Gruppe Batucada aus Kolumbien zu hören sind, ringt sich eine große Traube Besucherinnen um sie und beginnt zu tanzen. Auch bei den Konzerten am Abend gehen alle mit. Und erst recht bei der Abschlussrede, vorgetragen von Alejandra aus dem Bezirk Realidad. Sie bringt die Zuhörerinnen zum Lachen, zum Weinen und sie weckt den Kampfgeist in ihnen. Schwestern, Genossinnen, hier, vor allen, die hier sind und vor denen, die nicht hier sein können, es aber mit dem Herzen sind oder in Gedanken. Hier schlagen wir euch vor, dass wir vereinbaren, am Leben zu bleiben und weiterzukämpfen. Jede an ihrem Ort, zu ihrer Zeit, auf ihre Weise. Seid ihr einverstanden?
Ja.
Vor mehr als 30 Jahren gründeten Kleinbauern im südmexikanischen Oaxaca die Kaffeekooperative Yeni Navan. Angesichts fallender Weltmarktpreise wollten sie eigene, alternative Vermarktungsmöglichkeiten schaffen. Heute verkauft die Kooperative ihren biologisch angebauten Kaffee über den fairen Handel in Europa und den USA. Das zahlt sich nicht nur durch höhere Erlöse aus, sondern ist auch besser für die Umwelt und die Gesundheit der auf den Plantagen arbeitenden Menschen.
In der Cañada, im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, herrscht ein Klima des immerwährenden Frühlings. Deshalb wird in der Region einer der besten Cafés Mexikos angebaut. Hier liegt San Pedro Xochiapam. 4 Stunden Fahrt über unbefestigte Straßen trennen das kleine Dorf von der nächsten Stadt. In die Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca ist es eine halbe Tagesreise. In Xochiapam leben die Menschen von der Landwirtschaft. Früh sind sie auf den Beinen, versorgen das Vieh, bereiten Tortillas zu. Und dann geht es aufs Feld. Kaffee ernten. Die Kaffeeplantagen liegen um das Dorf verstreut in den Bergen. Der morgendliche Fußmarsch zu ihnen dauert für viele mehr als eine Stunde. Kurz hinter dem Ort treffe ich Isaias Perez auf dem Weg zu seiner Parzelle.
Soy pequeño cafetalero y pertenezco ahí en la organización Yeni Navan de Oaxaca.
Als kleiner Kaffeeproduzent gehört Perez der Genossenschaft Yeni Navan. Lebendiges Licht an.
Exportamos café con otro país de buen precio.
Denn über die Genossenschaft kann er seinen Kaffee zu besseren Bedingungen verkaufen als bei den Coyoten, den Kaffeeaufkäufern. Weiter geht es zur Kaffeeplantage von Marcelino Quintero, eine halbe Stunde Fußweg entfernt in den Bergen. Auch Quintero ist Mitglied der Genossenschaft Yeni Navan. Am späten Vormittag trifft er sich mit Juan Jiménez und einem Landtechniker auf seiner Plantage. Gemeinsam besprechen sie Möglichkeiten, die Pflanzen gegen den Kaffeerost zu schützen. Eine Pilzerkrankung, welche die Ernte zerstört.
Llevamos un año de renovación, que cada productor reciba semilla, nueva variedad, de mejor calidad en taza.
Die Genossenschaft Yeni Navan stellt ihren Mitgliedern kostenlos Saatgut zur Verfügung, erklärt Juan Jiménez. Die neuen Pflanzen widerstehen nicht nur dem Kaffeerost, sondern liefern auch Bohnen von höherer Qualität. Wenige Tage später treffe ich mich mit Kaffeeproduzent Jiménez in der Geschäftsstelle der Genossenschaft in San Francisco Tutla am Rande von Oaxaca Stadt. Während Jiménez meine Kaffeebestellung fertig macht, erklärt er, wie Yeni Navan funktioniert.
Es una organización de los pequeños productores, hombres y mujeres del estado de Oaxaca.
900 Frauen und Männer aus den verschiedenen Regionen Oaxacas haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihren Kaffee zu vermarkten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Büro in San Francisco.
Esta oficina es una casa de todos.
Hier wird nicht nur der Kaffee geröstet und gemahlen, hier wohnen auch die Genossenschaftsmitglieder, wenn sie nach Oaxaca Stadt reisen müssen. Denn Yeni Navan hat keine angestellten Geschäftsführer.
Cada 3 años se cambian los directivos.
Die Leitung der Genossenschaft wird durch Mitglieder übernommen, die von der Generalversammlung alle 3 Jahre gewählt werden. Aber auch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich Yeni Navan von anderen Kaffeeproduzenten.
Aquí no hay diferencia. Las mujeres tienen el mismo derecho.
Frauen sind gleichberechtigte Mitglieder der Genossenschaft. Keine Selbstverständlichkeit im Süden Mexikos. Vor allem auf dem Land wird ihnen immer noch die Rolle der Hausfrau zuteil. Und sie haben sich dem Willen ihrer Ehemänner unterzuordnen. Als ich mich schwer beladen mit herrlich duftendem Bio-Kaffee verabschiede, verrät mir Juan Jiménez seinen großen Traum. Eines Tages soll der Café der Genossenschaft Yeninaban unter ihrer eigenen Marke Michisa in Deutschland verkauft werden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.